Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den und hallo aus Prag. Heute ist Ferdinand Hauser für Sie am Mikrofon. Sie hören heute bei uns die aktuelle Ausgabe unseres Sprachkurses. Außerdem geht es um den tschechoslowakischen General Lev Prchala, der im Krisenjahr 1938 zum Politiker wurde. Zunächst widmen wir uns aber einem Thema aus der Literatur. Miroslav Lautschos neuer Roman über alte und neue Wunder, der heißt Pfingsten, Erinnerungen an ein Ende der Welt. Im vergangenen Jahr sorgte Lautschow damit für eine literarische Sensation in Tschechien, denn der Autor wurde 2025 zweifach mit dem Literaturpreis Magnesia Litera prämiert, als Buch des Jahres und als Debüt des Jahres. Seit dem Februar liegt dieses Buch nun auch auf Deutsch vor. Im Folgenden stellt Ihnen Margareta Kachlikova die Lektüre vor.
Im Jahr 1903 ist das abgeschiedene Bergdorf St. Georg ein Ort, an dem wundersame Dinge Alltag sind. Man spricht mit Heiligen, geht übers Wasser, pfeift Steine entzwei. Die Ankunft eines K&K-Notars bringt jedoch die Moderne und läutet das Ende dieser magischen Welt ein. So der Ausgangspunkt des Romans. Mehr verrät sein Autor Miroslav Lautschow.
Der Roman Pfingsten handelt vom Verschwinden der Wunder und davon, wie diese Wunder durch andere, menschliche Wunder ersetzt werden. Und gleichzeitig ist es ein Buch über die Hoffnung darauf, dass alles gut ausgehen kann, wenn die Menschen gütig und liebevoll sind. Eben das, glaube ich, brauchen wir heute vielleicht noch mehr, als sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
St. Georg liegt irgendwo im Habsburger Reich. Ins Dorf kehrt auf einmal die Hauptfigur Odysseus zurück, der bisher als tot galt. Er hilft den Einwohnern, sich auf die bevorstehenden Umwälzungen vorzubereiten. Das Dorf sei 1000 Jahre lang von der Welt abgeschnitten gewesen und Gott habe dort vergessen, die Wunde abzuschaffen, fährt Lautschow fort.
Die Menschen gingen dort also ganz normal übers Wasser und lebten auf eine Art und Weise, die man heute als wunderbar bezeichnen würde. Doch am Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht sie der technische Fortschritt. Sie stellen fest, dass das, was sie für selbstverständlich halten, bei den Menschen draußen als Wunder gilt. Und um nicht zu einem Museum zu werden, beschließen sie, auf die Wunder zu verzichten und zu versuchen, die neuen Wunder zu nutzen, wie zum Beispiel eine Nähmaschine, eine Dampfmaschine, einen Türspion oder einen Mob. Letztlich schaffen sie es aber, sie selbst zu bleiben, obwohl die neue Zeit Einzug hält.
Das Buch erschien in diesem Jahr in der deutschen Übersetzung von Raya Haug im Berliner Antea Verlag. Ruben Höpfner ist dort für tschechische Literatur zuständig. Er hatte sich entschieden, den Roman Pfingsten herauszugeben, noch bevor dieser in Tschechien zu einer literarischen Sensation und bei Magnesia Litera mit 2 Preisen ausgezeichnet wurde. 2 Gründe hätten ihn dazu bewegt, sagt der Verlagsredakteur.
Der erste Grund war, dass mich Freunde aus Prag angesprochen haben, wie das so häufig passiert, und gesagt haben, Ruben, guck mal da rein, das ist richtig toll. Das heißt, ich habe reingelesen und habe gedacht, das macht total Spaß zu lesen, das muss ich weiter verfolgen. Der zweite Grund ist auch eine verlegerische Entscheidung, weil mir eben Leute gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass das große Wellen schlagen kann, weil das in Tschechien irgendwie schon passiert und vielleicht gewinnt es auch einen Preis. Also habe ich schon mal beim Verlag angefragt und habe gesagt, hey, ich hätte daran Interesse, grundsätzlich. Und ich wusste auch, dass große Verlage Interesse haben, deswegen habe ich als erstes bei einem Bier gefragt. Und dann habe ich es gelesen und habe gedacht, ich muss das machen, egal ob es einen Preis gewinnt oder nicht. Und dann hat es tatsächlich sogar 2 Preise gewonnen.
Und zwar Buch des Jahres und Debüt des Jahres im bereits genannten tschechischen Literaturwettbewerb Magnesia Litera 2025. Miroslav Lautschow hat mit seinem Roman Pfingsten im Alter von 56 Jahren sein literarisches Debüt erlebt. Er habe alles aber seit über 30 Jahren im Kopf herumgetragen, sagt der Autor.
Die Idee kam mir, als ich vor 35 Jahren zum Studieren nach Prag zog. Ich hatte zuvor 18 Jahre meines Lebens in einem Dorf in der Nordslowakei verbracht, gewissermaßen abgeschnitten von der großen weiten Welt. Für mich als Kind waren manche Dinge wahre Wunder. So habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut, in die Großstadt zu fahren und eine Rolltreppe zu nutzen, mit dem Aufzug in den 8. Stock zu fahren oder die Möglichkeit zu haben, über einen Fußgängerüberweg zu gehen, wo das grüne Männchen leuchtet. Das hatten wir im Dorf nicht.
Im Laufe der Jahrzehnte habe er mehrere Texte und Versionen angefangen. Erst während der Corona-Pandemie, als er mehr Zeit zur Verfügung hatte, habe er begonnen, intensiver am Roman zu arbeiten.
Ein weiterer Impuls war, dass die Zeit vergeht. Ich nähere mich langsam der Rente und dachte, es wäre gut, sich irgendwie zu dieser Welt zu äußern, bevor ich sie verlasse. Also habe ich das aufgeschrieben.
Der Untertitel des Buches lautet »Erinnerungen an ein Ende der Welt«. Der Autor ist überzeugt, dass wir uns heute wieder in einer Phase befinden, in der erneut eine Welt verschwinde. Für seine Erzählung wählte er aber bewusst den Beginn des 20. Jahrhunderts.
Denn damals hatten alle Menschen das Gefühl, dass alles in Ordnung sei, dass es auf der Welt von jetzt an nur noch gut und besser werden würde und dass uns ein wunderschönes 20. Jahrhundert voller Fortschritt erwarte. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Auch wir haben eine Zeit lang geglaubt, es sei bereits alles gelöst. Da dachte ich mir jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, könnte das vielleicht wirklich klappen.
Die Welt, die gerade jetzt langsam verschwindet, charakterisiert Hlaučo als eine analoge Welt. Eine Welt, in der der Mensch noch greifbar und nicht virtuell gewesen sei.
Diese Welt war noch auf der menschlichen Rationalität aufgebaut, nicht auf der Rationalität von Algorithmen. Ich befürchte, dass Algorithmen heutzutage bereits in unser Denken vordringen. Damit meine ich solche Algorithmen, die wir nicht selbst auf der Grundlage unserer Erfahrungen geschaffen haben, sondern die uns ein Stück weit implementiert werden.
Dennoch hält der Schriftsteller das Ende einer alten Welt nicht für ein trauriges bzw. beängstigendes Ereignis.
Denn wenn etwas geht, kommt etwas anderes. Es geht nur darum, es so einzurichten, dass das, was kommt, nach Möglichkeit besser ist. Dennoch muss ich zugeben, dass das nicht immer gelingt.
Der Spaß am Erzählen, das ist laut dem Verleger Ruben Höpfner das erste prägende Merkmal des Romans Pfingsten, Erinnerungen an ein Ende der Welt.
Wir merken, dass der Autor unfassbar gerne erzählt, mit Umschweifen erzählt und es macht unfassbar Spaß, ihm zu folgen und das zu lesen. Es ist ein Spaß am Fabulieren. Und es bringt magischen Realismus wieder nach Europa. Wir wissen ja, dass... Oder wir gehen ja davon aus, dass magischer Realismus in Europa entstanden ist. Und jetzt macht Miroslav Hlaučo etwas ganz Besonderes, macht magischen Realismus wieder europäisch. Und das ist außergewöhnlich und macht dieses Buch so großartig.
In der Welt, in der die politische Lage gerade so schrecklich sei, bietet der Roman eine Möglichkeit zu fliehen und Spaß beim Lesen zu haben. Trotzdem sei aber viel in dem Text versteckt, betont Höpfner.
Man sieht immer wieder Verweise auf gegenwärtige politische Situationen. Es ist situiert in der KOK-Monarchie und das gibt ja Dinge, die sich heute wiederholen. Nur wenn man über die Vergangenheit spricht, kann man viel lustiger drüber sprechen, weil die Gegenwart gerade gar nicht so lustig ist. Und ich glaube, das macht das Buch so besonders, dass wir wieder Spaß am Lesen bekommen. Und zwar auch einen dicken Schinken, der 420 Seiten hat.
Der Verleger hofft auf einen Erfolg bei den deutschsprachigen Lesern.
Das Buch von Miroslav Hlaučo ist noch gar nicht so lange draußen und es schlägt schon Wellen. Wir haben gute Besprechungen und ich merke gerade, dass viele Buchhandlungen sich dafür interessieren. Das heißt irgendwie so, es gibt so ein Verlegerbauchgefühl und ich habe bei Hlaučo ein gutes Verlegerbauchgefühl, weil viele Menschen etwas damit anfangen können. Und das sagt er auch immer wieder. Irgendwie hatte er Glück, genau diesen Ton zu treffen, womit heutzutage viele Menschen etwas anfangen können. Deswegen rechne ich damit, dass er auch in Deutschland einen guten Erfolg haben wird. Ich weiß nicht, wie gut, weil ich immer noch ein kleiner Verlag bin, aber das Buch ist grandios.
Der Autor selbst begründet die Sensation, die er mit seinem Debütroman in Tschechien geschaffen hat, vor allem mit einer gehörigen Portion an Glück. Zudem habe er mit dem Thema genau den Nerv der Zeit getroffen, meint er.
Ich habe die geheimen Wünsche des Lesers erfüllt. Ich denke, der Leser brauchte einfach mal wieder die reine Freude am Lesen. Und er brauchte in dieser Welt ein kleines bisschen Freundlichkeit und ein kleines bisschen Hoffnung. Denn ich glaube, dass es ein Buch über die Hoffnung ist. Vor allem über die Hoffnung darauf, dass unsere Leben die Chance haben, gut auszugehen.
Und auch die anderen Themen, die er im Kopf trage, hätten alle bisher einen guten Ausgang, betont der Autor. Er hat gerade ein nächstes Buch fertig geschrieben. Dieses unterscheide sich komplett vom Roman Pfingsten, aber es sei wieder Miroslav Laučo, betont der Schriftsteller.
Soweit Markéta Kachlíková über das Buch Pfingsten. Es ist im Antea Verlag erschienen, hat 426 Seiten und kostet 26 Euro. Bei uns geht es nun weiter mit dem Sprachkurs und darin geht es um Nüsse. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
Die Nuss heißt auf Tschechisch
Orschech.
Im Wörterbuch der tschechischen Schriftsprache werden insgesamt 5 Bedeutungen für das Wort angeführt. Erstens eine Frucht, die sich durch eine harte Schale auszeichnet. Diese wird bezeichnet als
Skořápka.
Um an den leckeren Inhalt zu kommen, muss man die Nussschale knacken.
Rozosnúť skořápku.
Und den Kern herausschälen.
Vyloupnúť jádro.
Man muss die Nüsse also schälen.
Loupat ořechy.
Zweitens ist
Ořech
ein Baum, der auch
Ořešák
genannt wird. Drittens trägt das Nussbaumholz
Ořechové dřevo
diese Bezeichnung. Viertens steht eine Nuss
Ořech
für die Form oder Größe, die einer Nuss ähnelt, also etwa eine Nussbutter.
Ořechmásla.
Und fünftens ist
Ořech
auch Fleisch, nämlich ein hochwertiges Stück der Keule. Die wohl bekanntesten Nüsse sind Walnüsse.
Vlašské ořechy.
Ihre Bezeichnung leitet sich vom alten Namen für Italien ab.
Vlachy.
Sie erinnert daran, wie diese Nüsse einst nach Europa gelangten, nämlich aus Mittelasien über das Mittelmeer nach Italien. Die Haselnuss.
Lískový ořech.
Ist nach dem Strauch benannt, an dem sie wächst. Der Ursprung des Namens dieses Strauchs
Liska
ist aber unklar. Und noch ein Beispiel, die Erdnüsse.
Arachide.
Sie sind botanisch gesehen keine Nüsse, sondern die Früchte des Erdnussbaums.
Podzemnice olejná.
Der Name hat seinen Ursprung im Griechischen und leitet sich vom Wort Arachos ab, das Hülsenfrüchte bezeichnet. Es gibt aber noch einen zweiten Namen, nämlich Burennüsse.
Burské oříšky.
Oder kurz
Buráky.
Erdnüsse kamen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu uns, als im fernen Afrika die sogenannten Burenkriege stattfanden. Davon bekamen die exotischen Erdnüsse ihre Bezeichnung, obwohl sie eigentlich aus Südamerika stammten. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soldaten sind meist keine guten Diplomaten und wenn sie in die Politik wechseln, sind sie nur sehr selten zu Kompromissen bereit. Diese Aussage passt ziemlich genau auf Lev Prchala, einen tschechoslowakischen General, der im Krisenjahr 1938 zum Politiker wurde. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass die Tschechoslowakei, damals die Sudetengebiete, ohne jeden Schuss an Deutschland abtrat. Seine Lebensgeschichte stellt nun Jakub Šiška vor. Sie hören eine Wiederholung vom März 2014.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Ein Fantast, ein Radikaler und in bestimmten Punkten sogar ein Extremist, auf jeden Fall aber ein ehrlicher Mann und Patriot. So wird Lev Prchala heutzutage von den meisten Historikern bewertet. Wie auch viele andere Offiziere erwarb er seinen Ruhm bereits während des Ersten Weltkriegs als Mitglied der tschechoslowakischen Legionäre. In Russland kämpfte er zunächst gegen deutsche Truppen und nach der bolschewistischen Revolution auch gegen die Rote Armee. Die Bolschewiken setzten auf seinen Kopf eine Belohnung in Höhe von 1 Million Rubel aus, jedoch vergeblich. Als er 1919 Befehlshaber wurde, war er erst 27 Jahre alt, betont der Historiker und Publizist Pavel Hlavatý.
General Prchala führte den Befehl bei einigen Rückzugsgefechten, was zwar nicht populär, aber umso wichtiger und mühsamer war. Zweimal wurde er dafür ausgezeichnet, von den Franzosen und von den Briten. Daneben hatte er aber auch Zeit für sein Privatleben. In Russland heiratete er, und zwar die Tochter des letzten russischen Ministerpräsidenten Alexander Kerensky. In der Nähe des Baikalsees kam ihr Sohn zur Welt.
In seine Heimat kehrte Prchala erst 1920 zurück. Gleich danach wurde er zum Studium an der Kriegsakademie in Paris geschickt. In den 1920er Jahren hatte er verschiedene Posten inne und sollte 1933 sogar Leiter des Generalstabs der tschechoslowakischen Armee werden. Dazu kam es aber nicht, so Hlavatý.
Staatspräsident Tomáš G. Masaryk wollte ihn schon ernennen, als plötzlich ein denunzierender Artikel in der Presse erschien. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, dass sein Sohn Mitglied der Sudetendeutschen Partei sei. Es handelte sich offensichtlich um üble Nachrede, denn sein Sohn war erst 13 Jahre alt. Es wurde damals spekuliert, hinter dieser Kampagne hätte Außenminister Edvard Beneš gesteckt. Beweisen konnte man dies jedoch nicht. Da Beneš rechte Hand von Masaryk war, hätte er seine Einwände gegenüber Prchala dem Präsidenten auch direkt mitteilen können, ohne Zeitungsartikel bestellen zu müssen. Es war jedenfalls das erste Mal, dass Prchala auf Edvard Beneš und auf den Einfluss der Politik auf die Armee stieß.
Prchala verzichtete schließlich selbst auf seinen neuen Posten, offiziell mit der Begründung, er hätte andere Vorstellungen von der Außenpolitik der Tschechoslowakei. Konkret ging es ihm um die tschechoslowakisch-polnischen Beziehungen, die während der ganzen Zwischenkriegszeit angespannt gewesen waren. Prchala forderte mehr Zusammenarbeit mit dem Nachbarstaat, sicher auch, weil er aus Schlesien stammte und sehr gut Polnisch konnte. Darüber hinaus hatte er sich an einer heute schon fast vergessenen politischen Initiative beteiligt. Nachdem Hitler 1933 in Deutschland an die Macht gekommen war, forderten einige Politiker, die Tschechoslowakei und Polen müssen Deutschland militärisch angreifen. Pavel Hlavatý.
Das war nicht nur eine theoretische Idee, die vom damaligen polnischen Verteidigungsminister und faktischem Staatsführer Józef Piłsudski formuliert wurde. Piłsudski forderte die Tschechoslowakei und Frankreich dazu auf, gemeinsam Deutschland zu überfallen und das Naziregime im Keim zu ersticken. Man kann heute nur spekulieren, ob dies erfolgreich gewesen wäre, aber Piłsudskis Vorhaben wurde sowohl von der tschechoslowakischen als auch von der französischen Seite abgelehnt.
Lev Prchala blieb jedoch ein prominenter Offizier und erhielt 1936 den Rang eines Generales. Im Krisenjahr 1938, als Hitler der Tschechoslowakei offen mit Krieg drohte, leitete er die Verteidigung des am meisten exponierten Abschnitts, der ehemaligen Staatsgrenze zu Österreich, das im März 1938 ein Teil Deutschlands geworden war. Im Abschnitt der ursprünglichen tschechisch-deutschen Grenze hatte die Tschechoslowakei zuvor eine Festungslinie erbauen lassen. Die südliche Grenze zu Österreich war aber völlig schutzlos. Im September befahl die Regierung die Mobilmachung, die Armee konnte jedoch nicht eingreifen. Nur wenige Wochen später fand in München eine internationale Konferenz statt, auf der Frankreich, Großbritannien und Italien der Tschechoslowakei anordneten, ihre Grenzgebiete an Deutschland abzutreten. Staatspräsident Beneš akzeptierte dies, die Generäle wollten jedoch gegen Deutschland kämpfen. In der erhitzten Atmosphäre besuchten sie den Staatspräsidenten auf der Prager Burg. Es gibt mehrere Versionen, wie die Verhandlung verlaufen sein sollen, sagt der Historiker.
Laut bestimmten Quellen führte Prchala die Delegation an, in anderen soll er mit einem Kollegen erst in der letzten Minute angekommen sein, als die Verhandlungen bereits zu Ende gingen. Auf jeden Fall hat er sich sehr radikal gegen die Kapitulation gestellt. Der Überlieferung nach habe er sogar mit einer Pistole auf Beneš gezielt und später bedauert, ihn nicht erschossen zu haben. Prchala hat dies selbst in sein Tagebuch eingetragen und auch andere Zeitzeugen haben sich in diesem Sinne geäußert. Man kann das natürlich für eine Legende halten, es wird aber von mehreren Seiten bestätigt.
Bemerkenswert war die Begründung, warum Prchala auf einen Kampf gegen Deutschland bestand. Er argumentierte, dass 90% der eingezogenen Männer mit deutscher Nationalität den Befehl folgen würden und trotz eines gewissen Konflikts bereits gewesen seien, für die Tschechoslowakei zu kämpfen. Auch diese Männer habe Beneš mit seiner Entscheidung verraten, erklärte Prchala später. Ein Kommando erhielt er aber dennoch. Nach München wurde er Oberbefehlshaber der Truppen in der Karpaten-Ukraine, damals dem östlichsten Teil der Tschechoslowakei. Nachdem die Slowakei 1939 ihre Selbstständigkeit erklärt hatte und die Karpaten-Ukraine von Ungarn überfallen wurde, verteidigte Prchala mit seinen Truppen das Gebiet und wurde sogar Mitglied der Karpatenregierung. Gegen die ungarische Übermacht hatte er jedoch keine Chance und musste 3 Tage danach kapitulieren. Mit seiner Familie flüchtete er über Polen, Rumänien und Syrien nach Frankreich und anschließend weiter nach London. Dort wurde Prchala dann Präsident des tschechischen Nationalrats, in dem sich diejenigen Emigranten sammelten, die mit der Politik von Edvard Beneš und seiner Exilregierung nicht einverstanden waren, erklärt Pavel Hlavatý.
Zu diesen Personen gehörte der letzte Regierungschef vor der Münchner Krise, Milan Hodža, der langjährige Botschafter in Paris, Stefan Ossuski und natürlich Lev Prchala. Alle mussten letztlich dafür büßen, dass sie versucht hatten, mit Beneš irgendwie zusammenzuarbeiten. Sie hatten auf diese Weise versucht, die Kräfte zu bündeln. Beneš stellte sie aber schrittweise alle kalt, manche auf ziemlich grobe Weise. Als erster war Prchala an der Reihe. 1940 entließ ihn Beneš aus dem Dienst und nahm ihm den Generalsrang ab. Interessant ist, dass Prchala in der Zeitschrift Der Tschechoslowake denunziert wurde. Die Publikation wurde vom Bruder von Edvard Beneš geleitet. Prchala ließ dies aber nicht auf sich sitzen und verklagte die Zeitschrift vor einem britischen Gericht. Seine Klage hatte Erfolg. Die Redaktion musste ihm neben allen Gerichtskosten auch moralische Satisfaktion zukommen lassen und eine Entschuldigung veröffentlichen.
Der größte Streit zwischen Beneš und Prchala brach während des Krieges aus. Es ging um die politische Orientierung des zukünftigen tschechoslowakischen Staates. Prchala lehnte den Bündnisvertrag mit der Sowjetunion ab, den Beneš 1943 mit Stalin unterschrieben hatte. Die wachsende Annäherung an Moskau war für ihn ebenso unakzeptabel als das Nachgeben gegenüber Hitler. Er war ein konsequenter Anhänger des Selbstbestimmungsrechts der Völker und hatte daher mit einer selbstständigen demokratischen Slowakei kein Problem. Großen Wert legte er auf die Zusammenarbeit mit den tschechoslowakischen Deutschen demokratischer Gesinnung. Und die Nachkriegsvertreibung hielt er für ein Verbrechen. Daher ist es kein Wunder, dass der frühere legendäre Offizier nach dem Krieg nicht in seine Heimat zurückkehrte. Er lebte in der Bundesrepublik Deutschland, wo er mit sudetendeutschen Organisationen zusammenarbeitete.
Und mit diesem Beitrag ist unsere Sendung für heute an ihrem Ende angelangt. Mein Name ist Ferdinand Hauser und mich haben Sie heute zum letzten Mal hier gehört, zumindest in der Rolle als festangestellter Redakteur. Denn nach 4 wunderschönen und sehr lehrreichen Jahren erwarten mich neue Herausforderungen. Und leider haben die Kürzungen seitens des tschechischen Außenministeriums auch die deutsche Redaktion nicht verschont, sodass eine Stelle gestrichen werden musste. Ich hoffe aber ab und an den ein oder anderen Beitrag weiterhin als freier Mitarbeiter beisteuern zu können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin Radio Prag International gewogen bleiben und das Programm des Senders verfolgen. Nun aber auf Wiederhören und Naslyšenou aus Prag.